Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die algerische Armee hat nach 3 Tagen die Geiselnahme auf einem Gasfeld in der Sahara beendet. Soldaten stürmten die Anlage, die islamistische Terroristen am Mittwoch in ihre Gewalt gebracht hatten. Bei der Aktion wurden nach offiziellen Angaben alle 11 noch verbliebenen Terroristen getötet. Die Islamisten sollen zuvor 7 ausländische Geiseln erschossen haben. Bei einem ersten Befreiungsversuch am Donnerstag hatte es bereits viele Tote gegeben.
Früher Nachmittag in Algerien, eine Sonderausgabe der Nachrichten im staatlichen Fernsehen. Die algerische Armee hat die terroristische Attacke in In Amenas beendet, verkündet die Sprecherin. Die offizielle Version klingt so: Die Terroristen in der Anlage hätten am Morgen begonnen, die verbliebenen ausländischen Geiseln zu erschießen. Daraufhin sei eine Spezialeinheit der algerischen Armee auf das Gelände gestürmt. Sie tötete die Islamisten, der Einsatz sei aber zu spät gekommen, um die Geiseln zu retten. Die Terroristen waren hochgerüstet, das zeigen die Bilder von den sichergestellten Waffen im algerischen Fernsehen. Die ersten politischen Reaktionen sind eindeutig. Der Verlust an Menschenleben ist nicht akzeptabel, aber es muss uns klar sein, dass die Terroristen es sind, die alleine dafür verantwortlich sind. Wir können Attacken auf unsere Mitbürger und unsere Interessen im Ausland nicht hinnehmen. Wir können auch keinen sicheren Hafen für Al-Qaida-Terroristen akzeptieren, egal wo auf der Welt. Was ich weiß, ist, dass die Geiseln tot sind. Sie sind kaltblütig ermordet worden. Das rechtfertigt noch mehr die Aktion gegen die Terroristen, die wir gestartet haben. Dies sollen die ersten Bilder aus den 4 Tagen der Geiselnahme in der algerischen Wüste sein. Wie viele Unschuldige am Ende dabei ihr Leben verloren, ist immer noch unklar.
Unterdessen haben die westafrikanischen Staaten ihre Pläne für einen Militäreinsatz im Nachbarland Mali vorangetrieben, auf einem Sondergipfel in der Elfenbeinküste. Dazu angereist war auch Frankreichs Außenminister Fabius. Er forderte, eine afrikanische Eingreiftruppe solle möglichst rasch militärisch Verantwortung in Mali übernehmen. Frankreich hatte Truppen nach Mali geschickt, um den Vormarsch islamistischer Rebellen aus dem Norden des Landes zu stoppen.
Über die Brücke von Markala führt die wichtigste Verbindungsstraße zwischen Nord- und Südmali. Inzwischen wird sie von französischen Soldaten gesichert. Sandwälle schützen ihre gepanzerten Fahrzeuge vor Angriffen. Frankreich hat bereits 2000 Soldaten in Mali. Bis zu 4000, so heißt es heute, könnten mobilisiert werden. Nach den heftigen Kämpfen in den vergangenen Tagen ist es heute relativ ruhig. 2 Städte, die in den vergangenen Tagen von Islamisten eingenommen worden waren, sind von malischen und französischen Truppen zurückerobert worden. Im Moment haben wir alles unter Kontrolle. Zusammen mit malischen Soldaten haben wir 2 Städte eingenommen. Das hat der malischen Armee neue Kraft gegeben. Ihre Soldaten haben wieder ein gesundes Selbstvertrauen. Die französische Armee will die Verantwortung möglichst rasch an Soldaten der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS übergeben. Das aber dürfte dauern. Zwar haben afrikanische Länder 5.800 Soldaten zugesagt, doch bislang sind erst einige hundert eingetroffen. 2 deutsche Transall-Maschinen sollen nach einer kurzen Zwischenlandung in Bamako am Sonntag Soldaten aus dem Senegal nach Mali bringen.
Auf einer Konferenz westafrikanischer Staaten hat Frankreichs Außenminister Fabius die Afrikaner heute aufgefordert, so schnell wie möglich Truppen zu schicken. Die ihrerseits fordern mehr Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft. In der Tat ist vor allem die Finanzierung des Mali-Einsatzes nach wie vor ungeklärt.
In Deutschland wird darüber diskutiert, ob der Bundeswehreinsatz für Mali ausgeweitet werden sollte. Bundestagspräsident Lammert nannte die Entsendung der Transall-Transportflugzeuge unzureichend. Sie könne eher als erstes Signal verstanden werden, dass Deutschland sich nicht wie in Libyen zurückhalten wolle, so Lammert zur Saarbrücker Zeitung. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück stellte in einem Hörfunkinterview klar, seine Partei trage die logistische Unterstützung mit, nicht aber eine Beteiligung an Kampfeinsätzen. Mehr zum Militäreinsatz in Mali und dem Geiseldrama in Algerien finden Sie auf tagesschau.de. Regierungsvertreter von 80 Staaten haben mehr Investitionen in die Landwirtschaft von Entwicklungsländern gefordert. Ziel müsse es sein, das Agrarpotenzial weltweit zu nutzen und gleichzeitig Umwelt- und Klimaschutz zu berücksichtigen, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner nach einem Treffen mit Amtskollegen am Rande der Grünen Woche in Berlin. Die UN-Ernährungsorganisation FAO sieht einen immer engeren Zusammenhang von Hunger und Krieg.
Sieht ein bisschen nach Karneval aus, ist aber eine ernste Sache. Kühe, Schweine, Hühner zusammengepfercht und vollgepumpt mit Antibiotika. Gegen diese zum Teil gängige Praxis der Massentierhaltung demonstrieren tausende Menschen in Berlin. Es geht ihnen um mehr Tierschutz, gesündere Lebensmittel und um weniger industrielle Agrarproduktion.
Merkel und Aigner sorgen immer noch dafür, dass Massen an öffentlichen Geldern und 40% des EU-Agrarhaushaltes immer noch in Massentierhaltung, in Megaschlachthöfe, in Megaställe und in sehr intensives Ausrauben von Ackerland gehen. Und wir wollen es genau andersrum.
Sprich, Kleinbauern sollen unterstützt werden. Dafür steht diese Gruppe zusammen. 1,5 Kilometer Luftlinie davon entfernt verlangt eine andere Gruppe das genaue Gegenteil. Für den internationalen Agrargipfel ist klar, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, das gehe nur mit mehr Investitionen in die Landwirtschaft und auch in die Agrarindustrie.
Die Welternährungsorganisation hat dazu Studien angestellt und hat gesagt, wir brauchen jährlich 83 Milliarden Euro an Investitionen in die Landwirtschaft.
Auf diese Forderung verständigen sich die zuständigen Minister aus 80 Staaten. Die Abschlusserklärung zeigt Wege auf, wie mit dem Geld die Nachfrage im Jahr 2050 bedient werden kann. Die Unterzeichner dieses Papiers repräsentieren 70% der Weltbevölkerung. Das ist ein großer Erfolg. Das Papier muss in die Tat umgesetzt werden. Das Problem für diese Runde könnte aber sein, hier ist eine Absichtserklärung entstanden und keine Verpflichtung.
Nach jahrelangen Verhandlungen ist ein internationales Abkommen zur Reduzierung des hochgiftigen Quecksilbers in Sicht. Vertreter von 140 Ländern einigten sich heute in Genf auf eine Konvention, mit der Herstellung und Einsatz des gesundheits- und umweltschädlichen Stoffs eingeschränkt werden soll. Das flüssige Metall wird unter anderem für Energiesparlampen verwendet, sowie bei der Goldgewinnung, Kohleverbrennung und Zementproduktion freigesetzt. Die Übereinkunft muss noch ratifiziert werden. Im slowakischen Košice haben die Feierlichkeiten zur Kulturhauptstadt Europas begonnen. Die Stadt teilt sich den Titel mit Marseille in Südfrankreich, wo das Festjahr vor einer Woche eröffnet worden war. Košice liegt im Osten der Slowakei, einer der ärmsten Regionen der Eurozone.
Sie liegt tief im Osten und darf sich jetzt die kulturelle Mitte nennen. Košice, zu Deutsch Kaschau, die zweitgrößte Stadt der Slowakei. Mit einer Lichtshow erstrahlt der Elisabeth-Dom. Und durch den Titel Kulturhauptstadt hoffen auch die Menschen in Košice, sich in einem ganz anderen Licht präsentieren zu können. Diese Stadt sollte einfach jeder kennenlernen in der EU, sagt diese Frau. Und sie meint, Košice ist doch einfach eine der schönsten Städte in der Slowakei. Und wir brauchen diese Aufmerksamkeit, um es den Menschen zu beweisen. Košice liegt an der Schengen-Außengrenze. In die Ukraine ist es näher als in die Hauptstadt Bratislava. Ein Problem in der Region ist vor allem die Armut vieler Roma. Auch sie sollen im Laufe des Jahres ihre Kultur präsentieren. So wie einige die Partnerkulturhauptstadt Marseille als Stadt im Schatten von Paris bezeichnen, nennen auch Košice viele provinziell. Das sollte sich jetzt ändern, hoffen die Organisatoren. Kulturtouristen seien hier genau richtig. Košice hat ihren ganz eigenen Charme, eine ganz eigene Seele. Und vor allem die Menschen haben hier eine ganz besondere Energie. Hier gibt es eine Mischung aus Faktoren, die es im Westen gibt, aber auch den Esprit aus dem Osten. Das finden Sie heute in vielen Großstädten schon nicht mehr. Besuchen Sie den Planeten Košice, ist das Motto der Stadt. Das Miteinander der Kulturen soll im Mittelpunkt stehen. Das hat hier Tradition. Košice wurde und wird geprägt durch das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten.
Von heute an werden EU-weit einheitliche Führerscheine ausgegeben. Sie gelten nur noch 15 Jahre lang und müssen dann mit einem neuen Foto aktualisiert werden. Dabei ist in Deutschland keine Prüfung oder ärztliche Untersuchung nötig. Die neuen Dokumente sind nach Angaben der EU-Kommission fälschungssicherer. Alte Führerscheine bleiben noch 20 Jahre gültig, dann müssen sie umgetauscht werden. Der US-Flugzeugbauer Boeing zieht nach der Pannenserie beim Langstreckenjet Dreamliner die Notbremse. Vorerst sollen keine weiteren Maschinen des Typ 787 ausgeliefert werden, teilte der Airbus-Konkurrent mit. Die Produktion laufe aber weiter. Erst wenn die US-Luftfahrtbehörde der Maschine wieder Flugtauglichkeit bescheinige, solle erneut ausgeliefert werden. Probleme mit Bordbatterien hatten zu einem Startverbot für den Dreamliner geführt.
In Düsseldorf ist die Wassersportmesse Boot eröffnet worden. Von der Luxusjacht über Powerboote bis zu kleinen Modellen. Die Aussteller zeigen rund 1700 Boote, dazu die Trends beim Surf-, Tauch- und Angelsport. Mehr als 200.000 Besucher werden erwartet. Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister hob die Bedeutung der Freizeitwirtschaft hervor. In Nordrhein-Westfalen habe diese Branche inzwischen mehr Beschäftigte als der Montanbereich.
Der FC Bayern München ist erfolgreich in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Der Rekordmeister besiegte den Aufsteiger Greuther Fürth mit 2:0. Die weiteren Ergebnisse: Mainz-Freiburg 0:0, Wolfsburg-Stuttgart 2:0, Hoffenheim-Mönchengladbach 0:0. Im Spiel Bremen gegen Dortmund steht es kurz vor dem Ende 0:4. Bereits gestern gewann Schalke gegen Hannover mit 5:4. Morgen trifft dann Nürnberg auf Hamburg und Düsseldorf empfängt Augsburg. Die Tabelle: München hat weiter 9 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Dahinter Dortmund, Frankfurt, Schalke und Freiburg. Stuttgart bleibt 9. Die zweite Hälfte beginnt mit Hamburg vor Hannover, Bremen und Wolfsburg. In der Abstiegszone Hoffenheim, Augsburg und Schlusslicht Greuther Fürth.
Weltmeister Erik Frenzel hat den Weltcup der nordischen Kombinierer in Seefeld gewonnen. Der 24-Jährige lag nach dem Springen auf dem 6. Rang. Sein Rückstand zum führenden Österreicher Bernhard Gruber im 10-Kilometer-Rennen betrug 30 Sekunden. Nach 7 Kilometern stürmte Frenzel an die Spitze, die Verfolger konnten nicht mehr mithalten. Frenzel baute seinen Vorsprung aus und holte den 3. Weltcupsieg der DSV-Kombinierer in dieser Saison. Rang 2 ging an den Norweger Magnus Mohn, 3. wurde Tino Edelmann.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 20. Januar.
Das Tief über dem Mittelmeer bewirkt, dass in den Süden und Westen Deutschlands milde Luft strömt. Die Luft darunter ist aber noch kalt und die Böden sind gefroren. Daher muss dort morgen mit gefährlichem Glatteis gerechnet werden. Es gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht im Südwesten ab und an Schnee oder gefrierender Regen, auch am Tag, vor allem im Südwesten und Westen Schnee oder gefrierender Regen. Die Niederschläge weiten sich teilweise bis nach Bayern, Thüringen und Niedersachsen aus. Nordöstlich davon, sowie an den Alpen, ein paar Lichtblicke. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Nordwesten frisch, an der Nordsee und in den Alpenhochlagen stürmischer Wind. In der Nacht 0 Grad im Breisgau und teilweise bis minus 12 Grad im Osten. Am Tag minus 6 Grad im Thüringer Wald mit Föhnunterstützung plus 6 Grad an den Alpen. Am Montag schneit es gebietsweise, an der See ist es windig, die Sonne zeigt sich am ehesten im Südwesten und Westen. Am Dienstag und Mittwoch überwiegen weiterhin die Wolken, Schnee fällt aber nur noch in wenigen Regionen. Im Osten bleibt es bei Dauerfrost.
Wir sind wieder da mit Karin Mioska um 23.20 Uhr. Ihre Tagesthemen: blutiges Ende, der Sturm auf das algerische Gasfeld und Wahlkampfendspurt, die Stimmung in Niedersachsen am Tag vor der Entscheidung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.